Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Nahtoderfahrung und Nachtodkontakte. Beweise für ein Weiterleben. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast Dr. Joachim Nicolai. Joachim Nicolai ist Diplompsychologe und Diplomtheologe. Er hat in Philosophie bei Hans Blumenberg promoviert. Beruflich war er in verschiedenen psychosozialen Arbeitsfeldern sowie in freier Praxis als Psychotherapeut, Verkehrstherapeut und Supervisor tätig. Außerdem ist er Vorsitzender des Netzwerk Nahtoderfahrung sowie Autor fachwissenschaftlicher Beiträge. Guten Tag, Dr. Nicolai.
Guten Tag, Herr Garcia. Schön, dass wir uns hier sprechen.
Ja, das freut mich auch, dass Sie Zeit gefunden haben. Als erstes würde ich Sie bitten, mir zu erzählen, wie sind Sie dazu gekommen, sich mit dem Thema Nahtoderfahrung zu befassen?
Ja, der Beginn meines Interesses an Nahtoderfahrung liegt schon ein Stück zurück. Ich habe in den 80er Jahren, ich glaube zu Beginn der 80er Jahre, angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und zwar ist damals das Buch von Raimund Moody erschienen, Leben nach dem Tod. Moody ist sozusagen nicht der einzige Entdecker dieser Erfahrungen, aber der bekannteste.
Ja.
Und sein Buch ist 1975 erschienen, Anfang der 80er Jahre bin ich drauf gestoßen, habe mir das angeschaut und war fasziniert wäre übertrieben, aber ich fand es spannend.
Ja, ich kenne das Buch, das ist, ja, ist gut.
Es waren einzelne Aspekte, die mich besonders interessiert haben. Das war zum einen der Lebensrückblick, dass die Leute berichtet haben, dass sie auf ihr ganzes Leben zurückgeschaut haben und nicht nur gesehen haben, was früher passiert ist, sondern sich auch nochmal neu mit dem Leben auseinandergesetzt haben und es bewertet haben.
Ja.
Und ich habe ja als Psychologe auch gearbeitet und Psychologie studiert gehabt. Vor dem Hintergrund hat mich das einfach interessiert. Was haben die gelernt? Was haben diese Leute gelernt aus den Nahtoderfahrungen? Und der zweite Aspekt waren eben die Außerkörpererfahrungen. Die Menschen haben berichtet, dass sie von außerhalb ihres Körpers auf das Geschehen, zum Beispiel die Reanimation, geblickt haben und dabei Beobachtungen gemacht haben, die man eigentlich nur aus dieser Position machen konnte.
Ja.
Ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, das müsste man doch eigentlich beweisen können.
Ja.
Also wenn man jetzt so eine Situation hätte, und könnte die Leute befragen, die dabei waren, die die Operation oder die Reanimation durchgeführt haben. Oder manchmal auch berichten die Leute über einen Unfall, also die einen Unfall gesehen haben. Die könnte man befragen. Dann könnte man die Berichte abgleichen und könnte feststellen, also ist das authentisch? Hat das wirklich stattgefunden oder war es nur eine Fantasie? Gut, damit war dann erstmal das Thema für mich wieder beendet. Ich habe dann später als Psychologe gearbeitet und erneut bin ich dann nochmal mit Nahtoderfahrungen in Kontakt gekommen im Jahr 2000. Und zwar der Hintergrund bei der 2000 ist meine Frau gestorben nach einer längeren Erkrankung. Und dann hat mir jemand aus dem weiteren Bekanntenkreis ein Buch von Elisabeth Kübler-Ross geschickt. Und das habe ich mir angeschaut. Es ging auch um Nahtoderfahrungen.
Ja.
Und in der Situation hat mich das dann interessiert. Ich habe beschlossen, mich damit zu beschäftigen. Und habe mir dann ein Buch gekauft. Und zwar das erste Buch stammte von der Evelyn Elsässer. ich glaube, an der Schwelle zum Jenseits hieß das damals. Die Evelyn Elsässer hat selber Leute, die sich mit Nahtoderfahrung beschäftigt haben, also sowohl Betroffene als auch Forscher, wie zum Beispiel den Kenneth Ring, interviewt. Und das fand ich sehr interessant, weil ich dann festgestellt habe, das, was ich mir in den 80er Jahren vorgestellt hatte, nämlich, dass man das untersuchen könnte, das hat wenigstens zum Teil schon stattgefunden.
Ja.
Sie erwähnte einen Kardiologen, der damals angefangen hatte, Menschen zu befragen, und zwar in einer Herzklinik, Leute zu befragen, in erster Linie Menschen, die schon einen Herzstillstand hatten, wiederbelebt wurden und die dann über eine Nahtoderfahrung berichtet haben.
Mhm.
Und er hat ungefähr, ich glaube, so um die 100 Berichte gesammelt. Und bei diesen 100 Berichten waren etwa 10, in denen die Betroffenen ausführlich über Außerkörpererfahrungen erzählt haben.
Mhm.
Und man weiß das ja heute, dass es sehr schwierig ist, das zu überprüfen. Der Michael Sappam hat eine Methode gefunden. Er hat diese Berichte, da ging es eben um Reanimation, aber in einzelnen Fällen auch um Operationen, die Leute von außerhalb beobachtet hatten oder wo sie gesagt haben, sie haben das von außerhalb gesehen, die hat er mit den Operationsprotokollen verglichen.
Mhm.
Und den Reanimationsprotokollen.
Ja, ein guter Ansatz, ja.
Ich weiß nicht, warum man das heute nicht macht. Vielleicht gibt es heute solche ausführlichen Protokolle nicht mehr. Immerhin, er hat es dann nebeneinander gestellt. Also was haben die Klienten gesagt, beziehungsweise Patienten, und was stand in den Protokollen? Wenn man das liest, und zwar ohne Vorurteile, kann man meiner Meinung nach nur zu dem Ergebnis kommen, die Leute haben nicht fantasiert, die haben authentische Beobachtungen gemacht, die sie eigentlich nicht hätten machen können. Und das war in dieser Situation für mich erstmal ein starkes Argument dafür, dass diese Nahtoderfahrungen ernst zu nehmen sind und dass da wirklich außergewöhnliche Dinge passieren.
Ja, Sie meinen mit beobachtet, also wirklich visuell, also die haben das gesehen.
Die haben das gesehen.
Und es waren auch keine Ärzte. Also einige würden dann sagen, vielleicht haben die körperlich gespürt, was um sie herumgegangen ist und haben das dann irgendwie rekonstruiert, was ich eigentlich fast für Käse immer halte, aber
Der Michael Sammom hat hinterher diese Berichte, die er verifiziert, beziehungsweise die er verglichen hatte und die ihm echt erschienen, mit Berichten von Leuten verglichen, die er dazu aufgefordert hatte, sich einfach mal eine Reanimation vorzustellen.
Mhm.
Und weil er auch, so wie sie jetzt gedacht hat, es könnte ja sein, dass man da einfach, dass es Leute sind, die haben öfter Fernsehen geschaut und haben dann solche Bilder gesehen und die haben das rekonstruiert. Und dann hat sich gezeigt, also in diesen erdachten Berichten von Reanimationen waren viele Fantasieelemente. Die waren nicht so präzise wie das, was die Leute berichtet haben, die außerhalb ihres Körpers waren. Und es gibt, zum Teil sind das, also ich fand vor allen Dingen auch einen Bericht von jemand sehr überzeugend, der operiert worden war, und zwar am Herzen. Der hat also geschildert, was er da gesehen hat. Und das war so spezifisch, das kann man sich nicht ausdenken.
Ja.
Auch bei den Reanimationen waren zum Teil so spezifische Aspekte drin, das kann man sich nicht ausdenken.
Es geht gar nicht. Ne? Ich weiß auch, es wurden auch Personen beschrieben oder Ärzte, die erst in den Raum gekommen sind, als der Patient zum Beispiel schon intubiert war und also der war gar nicht mehr wach und er konnte sie trotzdem wiedererkennen, diese Person. Das ist ja auch schon was.
Ja, ganz genau.
Ja. Das halte ich auch für sehr stichhaltig. Irgendwas ist da dran. Man kann davon noch nicht ableiten, dass es vielleicht ein Leben nach dem Tod gibt. Da kommen wir noch zu, aber man kann schon mal sagen, das ist so ein OBE, also so eine Out-of-Body-Experience.
Genau.
Muss
genau.
da stattfinden.
Ja. Ja, genau. Und das stellt ja eigentlich schon alles, was wir so normalerweise über das Gehirn denken, in Frage.
Ja, das kann eigentlich nicht gehen.
Nee, das kann nicht gehen.
Und, reden Sie weiter.
Ja, und das sind Dinge, wo ich gemerkt habe, ich möchte diese Spur weiterverfolgen.
Mhm.
Mir hat, das wollte ich vielleicht noch dazu sagen, wir haben die Beschäftigung mit den Nahtoderfahrungen hat mir in dieser Situation nach dem Tod meiner Frau noch in einer anderen Hinsicht geholfen. Weil in dem Buch, das ich von der Evelyn Elsässer gelesen habe, wird viel über das Licht gesprochen.
Ja.
Die Begegnung mit dem Licht ist ja auch ein Hauptelement von Nahtoderfahrungen.
Ja.
Und das hat für die Betroffenen oft den Charakter von Gotteserfahrungen. Also Gotteserfahrungen in dem Sinn, dass die Menschen sagen, das war etwas Absolutes, das war die letzte Wirklichkeit. Oder sie sagen, mir kam es vor, als würde ich vor meinem Schöpfer stehen.
Ja.
Und was mich da interessiert hat und auch berührt hat, war das Gottesbild, das in diesen Berichten deutlich wird.
Mhm.
Ich bin katholisch erzogen worden.
Ja.
Ich habe ja Theologie auch studiert gehabt, bin dann hinterher da weggegangen, habe mich eigentlich von dem Glauben entfernt. Ich habe eine eher agnostische Einstellung angenommen. Also wenn man mich vor der Beschäftigung mit Nahtoderfahrungen gefragt hätte, glauben Sie, dass Gott existiert? Dann hätte ich gesagt, ich weiß nicht, ob er existiert. Ich weiß aber, dass er mit unserem, mit dem, was in der Welt geschieht, nichts zu tun hat. Was in der Welt geschieht, folgt eigenen Gesetzen und da passt kein Gott rein.
Der hält sich raus. Haben Sie das gemeint, weil Sie meinen, dass die Welt so schlecht wäre oder weil man den nirgendwo finden kann?
Nee. Sondern ich habe eigentlich etwas, was ich heute als naturalistisches Vorurteil bezeichnen würde. Mhm. Also ich habe eben dann Psychologie studiert. Die Psychologie ist ja eine Naturwissenschaft. Und da geht man eben davon aus, dass man alles mit natürlichen Faktoren erklären kann.
Ja.
Also man behauptet ja nicht, man hat schon alles erklärt, sondern die Forschung geht weiter. Aber man hat so viel herausgefunden, was man früher anders gedeutet hat, mythologisch gedeutet hat. Das sieht man heute ganz anders. Und so wird man das auch bei den offenen Fragen noch machen. Das wird ja nirgendwo in dieser Art, wie ich das jetzt gesagt habe, erklärt. Aber das ist etwas, wenn man ein naturwissenschaftliches Fach studiert, saugt man das sozusagen mit auf.
Ja.
Das ist einfach der Forschungsoptimismus, der in den naturwissenschaftlichen Fächern zu Hause ist.
Der hat die Naturwissenschaften sehr weit gebracht. Dieses Denken ist ja per se nicht falsch, aber es ist sehr wahrscheinlich nicht vollständig, das denke ich eher.
Ja. Genau, das ist das Problem aus meiner heutigen Sicht liegt darin, dass man eigentlich das immer hochrechnet. Also man macht eine Prognose, da und da haben wir schon tolle Erkenntnisse erzielt und das ist noch offen, aber das werden wir auch noch erkennen.
Ja.
Und in 20 Jahren, wenn man dann noch mal schaut, wissen wir da schon Bescheid. Das sind, da geht eigentlich Wissenschaft in Glaube über. Beziehungsweise, wenn das dann so behauptet wird, es gibt keinen Gott, es gibt kein Jenseits, dann ist das eigentlich eine Ideologie, die einem religiösen Glauben in nichts nachsteht.
Ja, Gottesbeweise sind schwierig. Das wurde auch oft früher schon mal den Scholastikern angegangen, ne? Oder Pascal, dass man sollte vielleicht davon ausgehen, dass es einen gibt, weil man dann auf der sicheren Seite ist. Dass er immer noch schlauer. Wenn es keinen gibt, wäre es nicht schlimm. Aber wenn es einen gibt, sollte man vielleicht ein bisschen gottesfürchtig sein und sowas. Ich weiß auch nicht, ob man die letzten Dinge im klassischen Sinne beweisen kann. Aber ich glaube, man erkennt überall Spuren vielleicht von dem Übersinnlichen. Weil Sie haben ja von diesem... Dieses Licht ist so ein Symbol dafür, ne, was die Menschen beschreiben. Das muss auch ein besonderes Licht sein, von seinem Wesen her. Ne?
Ja, an der Stelle sagen die Leute immer, man kann es eigentlich nicht beschreiben. Mhm. Diese Erfahrung ist unbeschreibbar. Wir haben eben über die Außerkörpererfahrung gesprochen. Außerkörpererfahrung kann man beschreiben. Aber diese Lichterlebnisse kann man eigentlich... Ich finde oft, wenn ich so über so ein Erlebnis lese, dann schreibt jemand zum Beispiel, er hat dann dieses Licht gesehen und wollte unbedingt dahin. Man kann das als Außenstehender gar nicht nachvollziehen. Also was ist denn da so attraktiv dran? Aber der Religionspsychologe William James hat das mal so erklärt, das ist der noetische Gehalt, so hat er das genannt, der Erfahrungen. Die Erfahrungen teilt sich auf einer intuitiven Ebene mit. Das kann man nicht an den äußeren Fakten festmachen.
Mhm. Man spürt und das eher.
Dann. Man spürt es, genau. Mhm. Man spürt, man weiß, das ist eine absolute Wirklichkeit. Also das ist Gott. Auch wenn man auch die Leute, die diese Erfahrungen hatten, die zögern eigentlich, von Gott zu sprechen, weil ihnen dieser Begriff zu zu verbraucht vorkommt oder weil er zu, man denkt sich nichts dabei, man hat keine Vorstellung davon.
Ja, oder die falsche. Ne? Das ist halt nicht vielleicht der weißbärtige Mann, der strafend auf dem Thron sitzt, wie im Alten Testament oder sowas abstrakt. Okay, im Neuen Testament wurde es dann abstrakter und dreigeteilt. Aber es gibt ja vielleicht auch deshalb im Islam zum Beispiel das Bilderverbot, weil man da schon sagt, jedes Bildnis von Gott kann nur falsch sein.
Ja.
Man soll es erst gar nicht machen. Aber dieses Licht, ich hab auch hunderte Nahtoderfahrungen mir schon durchgelesen, weil ich die auch so faszinierend finde. Und wie die das Licht beschreiben, da ist auch oft die gesamte Umgebung, in der die sich denn befinden, ist in dieses Licht eingetaucht. Alles leuchtet aus sich heraus.
Ja.
Und dieses Gefühl, zu Hause anzukommen, beschreiben
richtig,
auch viele.
Genau, ja. Also das ist ein wichtiger Aspekt, so dieses Gefühl der Heimkehr. Und für mich, als ich angefangen habe, damit mich zu beschäftigen, war das, was über die Liebe des Lichtes gesagt wird, ausschlaggebend. Von der christlichen Tradition her hatte ich so die Vorstellung, also man kam als Kind vermittelt, das ist der liebe Gott. Mhm. Aber ich habe dann später gedacht, so lieb ist er gar nicht. Der fordert, der droht, der bestraft. Ja. Und das war ein Grund, warum ich mich von dem Glauben abgewandt habe. Und als ich jetzt diese Nahtoderfahrungen gelesen habe und gesehen habe, dass die Liebe ist eigentlich bedingungslos, da habe ich gedacht, so ein Gott kann ich mir vorstellen. Ich habe auch gedacht, jetzt verstehe ich überhaupt erst, was Liebe ist. Solange ich mir Gott als jemand vorstelle, der belohnt und bestraft, das hat nichts mit Liebe zu tun.
Nein.
Das ist die bedingungslose Liebe hat damit zu tun, dass der Mensch um seiner selbst willen geliebt wird. Unabhängig, das hat mit dem Verhalten nichts zu tun.
Nee, Das hat für mich auch eher eine weibliche Qualität, wenn man das so sagen würde. Für mich ist der Vater auch liebend, aber vielleicht eher der Strenge, der dafür sorgt, dass aus dem Jungen was wird. Aber das Mütterliche hat für mich eher diese, wie Sie sagen, diese bedingungslose Nestwärme, diese Liebe, die immer empfunden wird fürs Kind, egal was es angestellt hat. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
Das kann man so sehen. Wenn man in die Tradition reinschaut, dieser Vatergott, das war ja zum Teil ein Herrscher, eine Herrschergestalt, die absoluten Gehorsam verlangte. Mhm. Und wenn man da irgendwie nicht dem entsprochen hat, dann war das wie eine Majestätsbeleidigung, was ganz Schlimmes, und das musste gesühnt werden. Also das sind schon wirklich solche Traditionen, die sehr von menschlichen Umständen irgendwie absoluten Herrschern geprägt wurden.
Ja, aber das hat, glaube ich, auch wirklich dann, das hat nichts mehr auch mit Religion zu tun. Ich finde der Trend geht mehr so zur, was die Leute dann Esoterik nennen würden und nicht mehr die organisierte Religion, weil das halt so viele Nachteile hat. Und weil ich mir denke, zum Beispiel, wenn es einen Gott gibt oder das Jenseits, dann hat jeder persönlich einen eigenen Draht dazu. Da brauche ich vielleicht auch keinen Pastor oder Priester oder irgendwelchen komplizierten Regeln oder ich muss dafür bezahlen oder sowas. Das hat ja alles nichts mit selbstloser Liebe zu tun.
Ja, also so empfinden das auch Leute, die eine Nahtoderfahrung hatten. Man könnte sagen, durch die Erfahrung entsteht eine persönliche Beziehung zu dieser Wirklichkeit, also beispielsweise zu dieser Wirklichkeit, die man als Gott bezeichnet. Und dann suchen die Menschen die Nähe zu Gott. Also Leute, die sich vorher für Gebet nicht interessiert haben, haben auf einmal Freude am Beten oder beschäftigen sich mit Meditation. Die haben den Eindruck, man braucht keine Vermittlung, man braucht niemand, der das vermittelt. Ich bin heute, sehe ich es ein bisschen kritischer, weil ich glaube, dass eine Gemeinschaft, mit der man das macht, etwas anderes ist, als wenn man die Spiritualität nur für sich selber pflegen will. Ich frage mich immer, wie lange kann man das durchhalten, wenn man das nur für sich selber macht.
Ja, vor allen Dingen gibt dann vielleicht die Gesellschaft auch die Möglichkeit, die Liebe auch zu praktizieren. Man soll ja selber auch so werden, theoretisch liebevoll, selbstlos. Es gibt leider nicht viele Religionsgemeinschaften, die sowas durchziehen. Es gibt in Indien zum Beispiel die Jain, Jain, ne, die vollkommene Gewaltlosigkeit praktizieren, die töten auch keine Tiere, die sind Vegetarier. Und da hatte ich mal, letztens habe ich ChatGPT gefragt, wie groß denn da die Gewaltrate oder die Kriminalität unter dieser Jain-Gruppierung ist. Die ist fast null. Das ist ganz, ganz interessant. Oder es gibt bei den Christlichen, gibt es die Quäker zum Beispiel, ne, die sich auch als Freunde Gottes bezeichnen.
Ja.
Wo ich dann denke, das sind eigentlich Leute, die auch die Ideen von Jesus dann auch mal durchziehen, weil die meisten reden nur drüber, aber die praktizieren das nicht, weil das halt auch nicht leicht ist.
Ich finde, das ist ein sehr guter Aspekt. Ich habe mich vor ein paar Jahren mit der Botschaft Jesu mal näher beschäftigt. Mir ist es so ergangen, als ich mich eine Weile mit Nahtoderfahrung beschäftigt habe, da gehörten eben auch die Lebensrückblicke dazu, wo die Leute ihr Leben bewerten. Und dann habe ich gedacht, jetzt begreife ich zum ersten Mal, was Jesus eigentlich wollte. Ich habe Theologie studiert und habe das nicht verstanden. Aber als ich die Nahtoderfahrung gelesen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, was Jesus wollte. Und dann bin ich mal hingegangen und habe mir die Bergpredigt angeschaut. Das ist ja sozusagen das Kernstück der Botschaft Jesu.
Ja.
Und ich fand da wirklich das, was man in den Nahtoderfahrungen, in den Lebensrückblicken findet, steckt alles da drin. Aber ich habe auch gemerkt, das wird nicht verstanden. Also in der Theologie und in der Kirche spielt das kaum eine Rolle. Denn eigentlich ist es bei den Lebensrückblicken, da stellen die Leute fest, es geht darum, das Lieben zu lernen. Das sind Impulse. Also die Leute werden mit ihren, zum Teil mit ihren sozialen Defiziten konfrontiert. Das ist für die Betroffenen sehr erschreckend. Und das ist für sie ein Impuls, ihr Verhalten zu verändern. Und ich habe oft gedacht, eigentlich kann man an den Lebensrückblicken sehen, wie Ethik funktioniert. Nämlich, das setzt, nehmen wir mal die goldene Regel, das ist sozusagen eine Grundform von Ethik, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Mhm. Zum Teil funktioniert das, also zum Teil behandeln Menschen andere so, das sind aber in erster Linie die Leute, die ihnen sympathisch sind. Ja. Wer ihnen nicht sympathisch ist, der kann also erbarmungslos zur Seite geschoben werden. Der zählt einfach nicht. Und in den Lebensrückblicken ist es so, man wird mit den Auswirkungen seines Handelns auf alle Menschen konfrontiert, mit den Auswirkungen seines Handelns auf Tiere. Mhm. Und dann entsteht einfach ein erweitertes Bewusstsein. Man wird sich bewusst, dass man mit allen Menschen verbunden ist, nicht nur mit den Freunden oder den engsten Angehörigen, mit denen man sich gut versteht. Und eigentlich ist das ein wunderbares Modell, was man tun müsste, wenn man möchte, dass die Menschen besser miteinander umgehen. Nehmen wir das Beispiel Konflikte. Wie geht man mit Konflikten um? Ich muss mal anders sagen, die Lebensrückblicke haben mich immer an psychologische Rollenspiele erinnert.
Mhm, so Gegenüberstellungen, sowas, ne? So, bitte? So Familiengegenüberstellungen und sowas, ne? Was?
Familiengegenüberstellungen, ja, aber auch konkrete Rollenspiele. Es gibt so das Psychodrama. Im Psychodrama da ist jemand, der sagt, ich habe einen Konflikt mit meinen Eltern gehabt. Mhm. Und dann würde man eben als Therapeut hingehen und sagen, also in einer Gruppenkonstellation, wenn man mehrere Klienten da hat, könnte man sagen, man besetzt diese verschiedenen Positionen mit Leuten aus der Gruppe. Da hat man die Eltern, hat vielleicht noch einen Bruder, eine Schwester und das kann man als in der Familienkonstellation machen. Familienaufstellung, man kann es im Rollenspiel machen. Und dann wird eigentlich in einem solchen Rollenspiel oder in einer solchen Familienaufstellung werden die Beziehungen deutlich. Man sieht, was da abläuft. Und daraus kann man Veränderungen ableiten. Was müsste sich verändern? Wie müssen sich die Beziehungen, die Konstellation verändern, damit Konflikte aufgelöst werden? Und im Prinzip könnte man auf diese Art auch mitmenschliches Verhalten trainieren. Den Umgang mit Konflikten kann man lernen. Ja. Man müsste nur begreifen, dass man das dann auch mal anwenden muss.
Ja, Brecht hat ja gesagt, zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Womit er eigentlich sagen will, man muss sich gut sein, vielleicht leisten können. Ja, wenn es nur hart genug wird, dann ist jeder nur noch sich selbst am nächsten. Obwohl ich da nicht sicher bin, dass Ressourcenknappheit der einzige Grund ist, warum wir uns gegenseitig oft so schlecht behandeln. Ich muss erstmal sagen, dass die meisten Menschen, glaube ich, recht nette Menschen sind und sich auch gegenseitig gut behandeln, sonst würde unser System überhaupt nicht funktionieren.
Ja.
Ne, davon gehe ich erstmal aus. Und das Leben ist halt auch schwer und gerade in Familien, dieses enge Zusammenleben hat natürlich total viel Konfliktpotenzial. Das wissen Sie ja dann als Psychologe. Ne?
Ja, das hat viel Konfliktpotenzial. Das liegt auch an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Nehmen wir mal Konflikte auf dem Arbeitsplatz. man kann sich nicht alles gefallen lassen, aber letzten Endes, wenn ein schlechtes Betriebsklima herrscht, weil jeder dem anderen misstraut oder weil man sich gegenseitig schlecht behandelt, dann ist das für alle schlecht. Da leiden alle drunter. Und das kann sehr, sehr belastend sein. Also muss das Ziel doch eigentlich sein, Verhältnisse zu schaffen, die ein besseres Miteinander ermöglichen. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und da ist das schwierig. Also ich finde, die gesellschaftlichen Verhältnisse tragen viel zu dem Unfrieden in der Gesellschaft bei. Ich habe auch in den letzten Jahren immer noch therapeutisch gearbeitet, zum Teil eben mit Leuten, die einen Führerschein verloren haben und sich auf die MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung, vorbereitet haben. Und da ging es oft um Situationen am Arbeitsplatz, unter denen Leute gelitten haben. Und die dann dazu geführt haben, dass sie, um zu Hause wieder runterzukommen, Alkohol getrunken haben, die Drogen genommen haben. Also die Auswirkungen sind gravierend. Und man muss diese gesellschaftlichen Umstände mit in den Blick nehmen. Aber wenn ich eben über die Mitmenschlichkeit gesprochen habe, es geht nicht nur darum, in den Lebensrückblicken, wie gehe ich mit anderen um, sondern wie gehe ich auch mit mir selber um.
Ich hab auch gehört, dass diese Rückblicke oft, ich sehe dann mein Leben, aber ich sehe das oft aus der Perspektive des anderen. Also ich sehe vielleicht den, ich schaue aus den Augen des anderen mich an, wie ich den zum Beispiel gekränkt habe und ich fühle diese Kränkung. Ich fühle auch die ganzen tollen Sachen, die ich gemacht habe, aber gerade dieser Perspektivwechsel, der ist ja super, das ist ja sehr lehrreich, weil dann verstehe ich das endlich, weil ich kann ja den Leuten, man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, aber in so einer Nahtoderfahrung, die ermöglicht es scheinbar.
Das ist eigentlich das Lernprinzip bei den Lebensrückblicken. Man sieht es aus wechselnden Positionen. Es ist ein Rollentausch. Also, dass man ist, wenn man einen Konflikt nimmt, dann spürt man zunächst, wie man selber drauf war in der Situation, warum man zum Beispiel so ärgerlich war und der Person bestimmte Dinge an den Kopf geworfen hat. Und dann findet ein Tausch, Rollentausch statt. Im nächsten Moment ist man nämlich in der Rolle des anderen und hört und kriegt mit, wie das auf diese Person gewirkt hat. Und das ist, wie Sie sagen, dann entsteht wirklich eine vollständige Transparenz der Situation. Die hat man ja im normalen Leben nicht. Also wenn ich jemand beleidige, und es gibt Leute, die dann so ein Pokerface aufsetzen und so tun, als würde sie das überhaupt nicht tangieren. Also man kann nur oft nur rätseln, was das mit dem anderen gemacht hat. Und in der Regel interessiert es einen ja dann gar nicht. Man denkt, okay, der ist selber schuld, hätte sich nicht so dumm verhalten sollen und damit ist das erledigt. Es gibt einen Bericht über einen Lebensrückblick, wo der Mann, das war ein Geschichtsprofessor, hat auf seine Jugend zurückgeschaut und sagte, da war eine Frau, mit der gab es viel Streit. Und ich habe das damals eben so gedacht, ja gut, also wenn die sich so doof verhält, darf sich nicht über meine Reaktion wundern. Aber als ich dann gespürt habe, was das mit ihr gemacht hat, weil ich dann selber in ihrer Rolle war, in ihrer Position war, war ich total schockiert. Und es war überhaupt nicht mehr egal, was da abgelaufen war. Und daraus entsteht dann eben auch, man bereut, was passiert ist. Und vor allen Dingen, wo ist der Sinn des Ganzen? Der Sinn des Ganzen liegt darin, Menschen zu sensibilisieren für den Umgang. Es geht nicht darum, Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. So, das hast du getan, jetzt siehst du mal, jetzt erlebst du das selber. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man achtsamer mit Menschen umgeht und mal überhaupt die Leute anschaut und guckt, wenn ich die jetzt so behandle, was macht das denn mit dem?
Ja.
Ein achtsamer Umgang, das ist eigentlich das Ziel.
Ja, die Leute, ich muss auch sagen, wenn man nett ist, dann kommt oft Nettes zurück. Also das Interessante an der Welt ist auch, man kriegt dieses Karma-Prinzip. Wenn man ein Stinkstiefel ist den ganzen Tag, dann begegnet man auch, man kriegt das ganze Zeug ja auch noch zurück.
Richtig.
Man wird aber schon hier bestraft, so ein bisschen.
Ja. Deshalb finde ich diese andere Seite der Lebensrückblicke wichtig. Man erfährt auch etwas darüber, was man anderen nicht im Bösen, sondern im Guten angetan hat. Und das fand ich auch immer sehr spannend. Da wird dann eben von verschiedenen Leuten hervorgehoben, es sind die kleinen Dinge, die eine besondere Bedeutung haben. Dinge, denen man bisher überhaupt keine große Rolle beigemessen hat. Eine Frau erzählte mir, sie hat gesehen, wenn sie ihre Oma besucht hat und sie ist mit der Oma einkaufen gegangen, dann ist sie an der Hand der Oma gegangen. Und da hat sie gespürt, wie schön das für die Oma war, mit dem Enkelkind spazieren zu gehen. Also, oder andere Situationen, man grüßt jemand, ein Lächeln, ein freundliches Wort, das sind Dinge, die man im Lebensrückblick als bedeutsam empfindet, während man das, was man eigentlich für wichtig gehalten hat, irgendwelche besonderen Leistungen, spielt keine Rolle.
Ja, vielleicht ist es das Selbstlose oder dass die eigene Natur da rausgekitzelt wird.
Ja.
Sie als Psychologe, das ist ja, es wird ja dann oft berichtet, die Leute kommen zurück und irgendwas in denen hat sich auch fundamental geändert. Einige werden auch vom Saulus zum Paulus. Also, wo man dann ja wieder sagen kann, wäre das jetzt nur ein Traum oder irgendeine Illusion oder ein Drogentrip? Das könnte so einen Wandel doch nicht verursachen.
Nee.
Ne?
Nee, genau. Diese Veränderungen, da gibt es ja Forschungen zu. Also es gibt eine Nachwirkungsforschung. Es gibt Nahtodforschung, also wo man schaut, welche Erlebnisse hatte jemand. Und es gibt eine Nachwirkungsforschung, wo man eben schaut, welche Veränderungen haben sich ergeben. Und dann gibt es eben tendenziell kann man eine Entwicklung feststellen in der Art, dass das Interesse an materiellen Dingen abnimmt und die Wertschätzung von Beziehungen steigt. Das ist im Grunde genommen, finde ich, das genaue Gegenteil von dem, was in der Gesellschaft normalerweise passiert. Ja. Normalerweise stehen die materiellen Dinge, Sachen wie Besitz, Karriere, Geld, Prestige und so weiter, das steht im Vordergrund. Dafür werden die Leute auch, das wird anerkannt, die Leute werden hochgeschätzt. Und Beziehungen stehen am Rand. Die werden auch Opfer von Karriere streben, beispielsweise.
Ja, haben kommt nicht von geben.
Ja. Genau. Und bei den Nahtoderfahrungen kehrt sich das um. Also ich kenne wirklich eine Reihe von Leuten, die dann gesagt haben, dieses Karrierestreben, das ist weg. Eine Frau, die sagt, ich hätte die Möglichkeit gehabt, auf einer Bank so eine Filiale zu leiten. Das hat mich nicht mehr interessiert. Einen Konflikt friedlich lösen ist viel wichtiger.
Als zu gewinnen, in Anführungsstrichen.
Als Beispiel. Zu gewinnen, als, als jetzt viel Geld zu verdienen. Also sie wollte nur diese Unterschiede deutlich machen. Dass also Beziehungen einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und das, finde ich, ist eine, da haben die Leute oft das Gefühl, dass sie der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten müssen. Eine Psychologin, die mit 19 Jahren eine Nahtoderfahrung mit Lebensrückblick hatte, die sagte, ich war sehr ehrgeizig vorher und ich habe festgestellt, all diese Ziele, die ich hatte, die zählen aus dieser Perspektive gar nicht. Die Nahtoderfahrungen machen die Werte der Gesellschaft mürbe, sagte sie. Und es gibt eine Reihe von Beispielen, wo man das wirklich belegen kann. Ein Unternehmer zum Beispiel, der, ja, halt, das muss man als Unternehmer sicher so machen, man muss total viel Zeit investieren, ja, darin, ein Unternehmen aufzubauen. Das kann zu Lasten der Familie gehen. Und dieser Mann, also jeder Lebensrückblick ist individuell, das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern, aber dieser Mann hat es so gesehen, dass er im Lebensrückblick die Einsamkeit seiner Frau gesehen hat. Mhm. Dass die sich alleine gefühlt hat, mhm, und nicht an ihn herankam. Und darüber war er sehr betroffen.
Jetzt war es ja wahrscheinlich nicht seine Schuld, dass er Unternehmer war, ne? Ich meine, wenn man etwas mit Liebe tut, soll jemand doch ein tolles Unternehmen aufbauen. Das Problem war eher, dass er vielleicht eine Familie haben wollte und trotzdem so viel gearbeitet hat, ne? Und zum dass er Beispiel, beides nicht unter, ja, einen Hut kriegt, ne?
Genau, ja. Ja. Man könnte daraus nicht folgern, dass man nicht Unternehmer sein darf, mhm, oder dass man nicht Politiker sein darf. Oder sonst ein Beruf, der einen fordert, ergreifen dürfte, das wäre ja nicht gut. Dann würde man ja diese Felder den Leuten, den Karrieristen überlassen, denen es dann an anderer Stelle an Empathie fehlt. Man würde mehr danach streben, ein Gleichgewicht zu finden. Mhm. Man würde sehr darauf achten, dass die Beziehungen nicht leiden. Ich meine, das hängt auch, wenn man jetzt bei Partnerschaft bleibt, hängt es natürlich auch vom Partner oder der Partnerin ab, welche Interessen die hat und wie es der geht. Also man muss ja gemeinsam aushandeln, wie man eine Beziehung führen will und wie man das mit Beruf vereinbaren, ja, ja, will.
Ich kenne auch Paare, die sehen sich bewusst oft nicht gerne, aber dann freuen sie sich. Die haben, ja, beide viel, genau, zu tun und die, ja, die denken sich auch, boah, die geht mir irgendwann auf den Wecker und dann trifft, ja, man sich ab und zu und die sind beide auch happy. Also das gibt's ja auch.
Genau, genau.
Ich muss da immer zum Beispiel dran denken, dass man ja sagt, ja, Jesus mochte Reiche nicht. Und dann wurde der auch gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, das Problem ist nicht, dass die reich sind, sondern das Problem ist, dass die andere dadurch arm gemacht haben oft so.
Zum Beispiel, ja.
Der Effekt davon war eher, mhm, das Problem, ne? Wie der Effekt, genau, des langen Arbeiten. Also was, genau, löse ich denn aus in der Welt mit meinem Handeln?
Ja. Genau, ja.
Und das sollte man im Blick haben, was natürlich nicht immer möglich ist. Da stelle ich mir auch vor, warum sollte die Natur, wenn man jetzt mal von einem rein physikalistischen Weltbild ausgeht, warum sollte sich sowas in einem menschlichen Gehirn entwickelt haben, dass es so eine Art Todeslogik gibt, die sowas auslöst in einem? Kann ich mir nicht erklären.
Welche Logik meinen Sie jetzt?
Naja, wenn man jetzt sagen würde, ne, es gibt kein Gott, es gibt kein Jenseits, alles, dann muss sich ja alles durch die Evolution entwickelt haben. Mhm. Da muss ich natürlich auch so eine Nahtoderfahrungsmaschinerie entwickelt haben. Mhm. Wo ich weiß, es gibt Erklärungsmodelle, die behaupten zum Beispiel, ja, das ist so, dass der Sterbende glücklich wirkt, so dass die Gruppe um ihn herum keine Angst vor dem Tod hat oder weiß, es geht ihm gut. So Ansätze gibt es, aber die halte ich für schwach.
Das ist ja, das ist an Haaren herbeigezogen. Es kann doch, das kann der Evolution doch egal sein, woran, ob Leute glücklich oder unglücklich sterben.
Eben. Ja? Wozu der Aufwand, ne? Das denke,
ja,
ich mir
wozu dann, der Aufwand? Also, das, ich finde, wenn ich so etwas höre, Die Leute sagen ja dann, die Nahtoderfahrungen sind Halluzinationen.
Ja.
Aber wenn ich so eine Erklärung höre, denke ich oft, guter Mann, wer fantasiert denn hier mehr? Du mit dieser Erklärung oder der Nahtoderfahrene, der etwas sagt, was tausende Menschen weltweit ähnlich erleben. Und wo deutlich ist, das ist nicht jetzt eine individuelle Fantasie.
Eben, das ist ja auch so. Wenn ich echte Halluzinationen habe oder irgendwas Drogeninduziertes, was es ja gibt, dann ist das, dann hat da jeder was, fährt da einen anderen Film. Dann sind da nicht immer ständig diese konstanten Elemente wie Licht drin, Verwandte, diese Rückschau, das wäre dann eben auch nicht so.
Genau.
Ja, ich verstehe da die Kritiker auch nicht, vor allen Dingen, weil wir noch so wenig über die Welt wissen einfach. Die lehnen sich ziemlich weit aus dem Fenster. Und vor allen Dingen ist das Thema auch, das ist ja extrem wichtig. Also das ist ja auch wichtig für die Gesellschaft. Ne? Wenn das jetzt alles stimmt, dann müsste man ja auch mal gucken, wenn die Leute, die diese Erfahrung machen, so verändert zurückkommen, dann ist das ja eine Kritik an unserer jetzigen Gesellschaft. Ne? Indem die sagen, Leute, wir machen vieles falsch. Wir sind unglücklich. Und ja. Könnten das eigentlich ändern. Wir leiden eigentlich voll dumm rum hier, weil wir nach falschen Prinzipien leben. Ja.
Also ich würde es so sagen, die Gesellschaft ist im Überlebensmodus. Also das, was man verhält sich so, als müsste man jeden Tag ums Überleben kämpfen.
Ja.
Und da geht es mit harten Bandagen teilweise zu. Und da wird auch oft nicht viel Rücksicht genommen. Wenn man dieses Modell, nenne ich das mal, was in den Nachwirkungen von Nahtoderfahrungen deutlich wird, nämlich, dass man die Beziehungen höher bewertet, wenn man das verwirklichen würde, dann käme man im Lebensmodus an. Mhm. Weil dann diese Überwertigkeit von Materiellem natürlich, ja, das erst kommt das Fressen, also man muss was zu essen haben, natürlich. Aber bei uns hat das ja eine totale Überwertigkeit für viele, nicht für alle, aber für viele, die stecken da, die investieren da was rein, was sie nie rausbekommen werden. Dass diese Dinge, eine Karriere, gibt das nicht her. Ein tolles Auto gibt das nicht her. Beim Auto, es ist nicht wichtig, mit was für einem tollen Auto ich fahre oder mit was für einem Auto ich überhaupt fahre. Wichtig ist, von wo ich komme und zu wem ich hinfahre und vielleicht noch, wer neben mir sitzt und wie ich mich mit den Leuten verstehe. Das ist wichtig, aber nicht das tollste Haus, wenn ich da mit jemandem lebe, mit dem ich mich nicht verstehe, dann herzliches Beileid.
Ja, man könnte meinen, dass das neoliberale Motto heutzutage ist, dass mein Lebenszweck ist die reine Effizienzsteigerung. Ja, wir zusammen steigern wir das Bruttosozialprodukt und wir müssen auch immer schneller mehr schaffen.
Ja,
weil ich weiß auch nicht warum. Ich hätte mal so eine Statistik gelesen, dass der Bergmann früher, der mit so einer Spitzhacke aus Metall, der hat, um ein paar Meter weit zu kommen im Stollen, hat er Tage gebraucht, mit der Hacke das wegzuhacken. Und jetzt hat man eine Maschine, die macht das in 2 Minuten. Ja, und trotzdem bauen wir schnellere Maschinen. Effizienz hat auch einen Vorteil. Ich möchte auch nicht auf meine Waschmaschine verzichten. So ist es nicht. Aber uns fehlt, glaube ich, auch die Vernunft zu erkennen, jetzt ist aber auch mal gut. Also, ne, ich werde zum Beispiel für eine Arbeitszeitverkürzung. Und jetzt wird ja schon wieder politisch angestrebt, nee, wir sind zu faul, wir müssen mehr arbeiten.
Ja, genau. Ja, genau.
Als ob Arbeit an sich einen Sinn hätte oder einen Selbstzweck, muss ja nicht so sein. Ich habe mal gelesen, dass das natürliche Arbeitsbedürfnis so bei 20 Stunden die Woche oder so liegt. Also könnten Menschen frei entscheiden.
Hm? Ja, das könnten viele bestätigen, glaube ich.
Ja.
Dass das ihrem Bedürfnis nahe käme. Also auf jeden Fall, was Sie sagen, die Prozesse beschleunigen sich noch. Es muss immer noch weiter gesteigert werden.
Ja.
Und eigentlich ist das, ich habe immer den Eindruck, Wir wissen überhaupt nicht, wo wir hinwollen. Das ist ein Automatismus. Es ist ja niemand da, der sagt, ihr müsst das so machen.
Ja.
Oder es sind Marktmechanismen, müsste man vielleicht sagen. Es ist die Konkurrenz. Wenn jemand eine Firma effektiver arbeitet, kann sie preiswertere Angebote machen. Also da setzen sich, aber das ist die Logik des Marktes, mit der wir uns dann auch auseinandersetzen müssen.
Ja, aber dann ist der Mitmensch nicht mehr mein Mitmensch, sondern das ist ja dann alles nur noch Konkurrenten sozusagen.
Genau. Ja, genau.
In dem Wettstreit um was auch immer, den goldenen Chefposten.
Ja.
Ich meine schon, der Club of Rome hat das erkannt. Das ist ja auch, selbst Jesus hat das ja schon erkannt, diese Strukturen, aber die kriegt man scheinbar nicht so leicht raus aus der Gesellschaft. Ist einfach schwierig. Ja. Aber diese Nahtoderfahrungen sorgen ja dafür, dass immer wieder neue Menschen zurückkehren, die nicht so sind. Und die haben ja auch Einfluss auf die Gesellschaft. Ich glaube eh, dass dieses Thema auf immer größeres Interesse stößt. Jetzt vielleicht auch durch YouTube und dadurch, dass Sie, ich habe zum Beispiel Ihre tollen Interviews auf Thanatos TV gesehen. Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, dadurch, dass das demokratisiert wurde, die Medien, dass Sie Möglichkeit haben, darüber zu sprechen.
Ja.
Na?
Also ich glaube, dass das eine große Veränderung bewirkt.
Ja.
Dadurch, dass diese Berichte in den Medien angekommen sind, und wirklich Tausende von Leuten, dass sich das anschauen. Wir haben, ich bin ja Vorsitzender des Netzwerk Nahtoderfahrung. Mhm. Wir hatten eine mittlerweile verstorbene Frau, die Astrid Dauster, bei uns im Verein. Die hat das erste Interview, das sie auf Thanatos TV gegeben hat, wurde über 1 Million Mal angeklickt.
Wow, das ist gut.
Das ist eine Hausnummer.
Ja.
Ja. Und ja, deshalb, das strahlt in die Gesellschaft aus.
Ja, und dadurch, dass man sieht ja auch, dass es wohlwollend angenommen wird. Die Leute interessieren sich ja dafür. Also es ist, die haben ein Bedürfnis danach. Ne, wo man auch wieder den Zwiespalt sieht, was wir tun und was wir eigentlich wollen. Wieder dieser Unterschied, was die Gesellschaft macht, dass man jetzt unbedingt das iPhone 30 erfinden muss, weil das viel besser ist als das 29. Also ein Käse. Ich hoffe, das ist irgendwann im Wandel. Da denkt man ja auch dran. Ich muss auch immer an Rudolf Steiner denken und diese Figur des Ahrimann. Diese Art Teufelsfigur, die im Prinzip auch aus Technik, der repräsentiert nämlich die seelenlose Technik und Fortschritt, dieser Ahrimann, der die ganze Struktur der Gesellschaft, also so ein kompletter Utilitarismus, ne, dass alles nur noch einen Nutzen haben muss. Ja? Jeder ist nur noch ein kleines Zahnrad und wird zentral gesteuert. Mhm. Da müssen wir jetzt auch mit dem Internet halt auch voll aufpassen, ne, dass wir nicht auf so einen 1984 zusteuern.
Ja.
Alles schwierig. Dieses Netzwerk Nahtoderfahrung, was machen Sie da? Was ist da Ihre Aufgabe?
Das Netzwerk Nahtoderfahrung ist im Jahr 2004 gegründet worden. Und zwar ist das darauf zurückgegangen, dass ein zu den Gründern gehörte ein emeritierter Professor für Mathematik und Physik, der Günther Ewald, der hatte ein Buch über Nahtod. Der ist durch den Tod seiner Tochter, ist er dazu, glaube ich, angeregt worden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mhm. Und der hat dann ein Buch über Nahtoderfahrungen geschrieben. Daraufhin haben sich eine ganze Reihe von Menschen mit Nahtoderfahrungen bei ihm gemeldet. Und die haben angefangen, sich am Bodensee bei einer nahtoderfahrenen Frau zu treffen. Und haben ein paar Jahre lang diese Treffen gemacht und haben dann beschlossen, einen Verein zu gründen. Mhm. Also das Anliegen war zunächst mal, dass man festgestellt hat, wenn wir untereinander sind mit anderen, die Ähnliches erlebt haben, dann können wir uns ganz anders austauschen.
Ja.
Dann ist Verständnis da, dann ist Akzeptanz da. Wenn wir sonst mit jemandem über das Erlebnis sprechen wollen, werden wir für bekloppt erklärt.
Ja, wenn man also, sagt, ja.
Und egal, also ob ich zum Arzt, ob ich mit dem Arzt rede, ob ich mit dem Therapeut rede, ob ich zum Seelsorger gehe, die können alle nichts damit anfangen. Und dann stempeln sie mich ab als ja, jemand, der Halluzinationen hatte. Und in dieser Gruppe funktioniert das. Das war ein Anliegen. Mhm. Und das zweite Anliegen war das Bestreben, mehr Informationen in die Öffentlichkeit zu tragen.
Ja.
Weil einfach ein sehr schräges Bild von Nahtoderfahrungen existierte. Und das hat zur Gründung dieses Vereins geführt. Und das ist bis heute unser Ziel. Also wer Mitglied im Verein wird, der wird regelmäßig über eine Zeitschrift informiert, über neue Berichte, über Bücher, über Veranstaltungen, die stattfinden. Und wir machen im Jahr ein oder zwei Wochenendveranstaltungen, zu denen wir sowohl Menschen mit Nahtoderfahrungen und Fachleute aus verschiedenen Richtungen einladen. Mhm. Und wir haben im Netzwerk Nahtoderfahrungen selbst, ich weiß nicht genau, 8 oder 9 Professoren und Professorinnen aus allen möglichen Fachrichtungen, Philosophie, Psychologie, Medizin, Theologie.
Also wollen Sie das dann, wollen Sie das auch wissenschaftlich angehen und beleuchten, das Thema dann von
genau,
allen
das
Seiten?
Genau, das machen wir. Und laden dann eben, wir haben verschiedene Schwerpunktthemen und laden dann eben die entsprechenden Fachleute ein zu Referaten. Aus diesen Veranstaltungen entstehen Bücher. Und die Bücher sind auch ziemlich erfolgreich, weil sie teilweise auch in Buchhandlungen auftauchen.
Mhm. Ja, also das ist einmal helfen Sie, ich nenne es jetzt mal Betroffene, also Menschen mit Nahtoderfahrung.
Ja, ja. Mhm.
Weil ich stelle mir das auch komisch vor, jeder erlebt irgendwelche Dinge oder macht auch Sportarten. Und wenn man dann mit Leuten sich darüber unterhält, die das nie gemacht haben oder nie gefühlt haben, ist das auch schwierig. Wie soll man das denn rüberbringen? Das ist gar nicht möglich.
Ja.
Und da ist man vielleicht viel freier und kann auch endlich mal Dinge ansprechen, die verstanden werden. Das ist ja gut.
Richtig.
Und dass daraus dann Bücher für die Allgemeinheit entstehen, finde ich, ist auch gut, weil ich auch sagen muss, dass das unglaublich hilft, vielen Menschen, die, glaube ich, einen Verlust erlitten haben. Ja, wenn Verwandte sterben oder geliebte Menschen, weil das stürzt gerade auch, wir haben ja geredet über diese, wir sind so eine funktionierende Gesellschaft, wo die immer produzieren muss, aber der Tod, der bringt das alles zum Stehen und das ist ein Schock für viele Menschen, gerade Leute, die gut funktionieren und das reißt die dann komplett raus.
Mhm.
Und ich glaube, wenn die sich dann damit befassen können, das ist unglaublich tröstend.
Ja, das ist richtig. Und das ist auch ein Grund, warum eben nicht nur Leute mit Nahtoderfahrungen zu uns kommen, sondern vor allen Dingen auch Leute, die zum Beispiel aus solchen Gründen, weil sie einen Verlust erlitten haben, sich für diese Thematik interessieren. Es sind viele Leute, die jetzt also nicht im religiösen Sinn gläubig sind.
Mhm.
Und dann steht man, wenn jemand gestorben ist, steht man da und fragt sich, ja, was ist jetzt? Ist jetzt Schluss? War es das? Ist alles aus? Und der Tod eines nahestehenden Menschen führt dazu, dass sich Menschen intensiver mit diesen letzten Fragen nach Weiterleben, Jenseits, Gott und so beschäftigen.
Mhm.
Und da ist natürlich, sind Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, wunderbare Ansprechpartner. Also da kann man einen Austausch führen. Und ich glaube, es gibt Ich würde sagen, dadurch, dass diese Erfahrungen auch jetzt im Internet so gut zugänglich sind und auch eine Nachfrage besteht, sind Nahtoderfahrungen eine der Quellen, die am stärksten dazu beitragen, zum Glauben an ein Weiterleben.
Ja, ja, war bei mir genauso. Ich habe so viele mir davon durchgelesen und so viele Sachen, die man sich einfach nicht erklären kann. Ich kenne auch persönlich Leute, die das erlebt haben, also Freunde von mir, die mir darüber erzählt haben. Und meine Schlussfolgerung ist, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich kann mich natürlich immer noch irren, aber es sieht für mich danach aus. Mhm. Ich gehe einfach davon aus. Ich wollte auch noch, genau, neben Nahtoderfahrung gibt es ja auch noch diese Nachtodkontakte.
Ja.
Damit haben Sie sich auch befasst. Können Sie mal erklären, was ein Nachtodkontakt ist?
Ja. Also wir haben mit Nahtoderfahrungen angefangen und haben dann später die Nachtodkontakte mit dazugenommen und auch noch die sogenannten Sterbebettvisionen. Mhm. Kann man gerade diese drei verschiedenen Formen von, wie kann man das sagen, besonderen Erfahrungen in Todesnähe erläutern.
Ja.
Die Nahtoderfahrungen, das sind ja in der Regel Erlebnisse von Leuten, die reanimiert wurden. Also sie waren natürlich dem Tod sehr nah, wenn keine Reanimation stattgefunden hätte, wären die vermutlich gestorben. Mhm. Aber durch die Reanimation kamen sie zurück. Die sind sozusagen mitten aus dem Sterbeprozess herausgerissen worden und haben dann über Erlebnisse berichtet, die sie so empfunden haben, dass sie auf dem Weg ins Jenseits waren.
Ja.
Es wird dann gesagt, ja, die waren ja noch nicht tot und so weiter. Das wird, deshalb sagt das ja gar nichts über ein Weiterleben aus. Aber darum geht es eigentlich nicht. Sondern die sagen auch nicht, ich war im Jenseits. Zu den Nahtoderfahrungen gehört ein Element, das ist die Grenze. Die sagen also zum Beispiel, ich bin bis an diesen Punkt gekommen. Ich habe zum Beispiel verstorbene Angehörige gesehen. Mhm. Und die haben dann gesagt, du musst zurückkehren, deine Zeit ist noch nicht da. Du hast noch eine Aufgabe zu erledigen. Aber das hat schon gereicht, um einen Eindruck zu bekommen von dem, was einen nach dem Tod erwartet.
Da muss ich kurz noch einhaken, das fand ich interessant. Diese Grenze, die wird dann oft auch visualisiert. Das ist dann ein Tor, genau, oder eine, ja, Hecke. Oder das ist wirklich, ja, die sehen was und die wissen auch, wenn ich da jetzt durchgehe, was ich darf, niemand wird mich dran hindern, komme ich nicht mehr zurück.
Ja.
Und das mit der Aufgabe finde ich so interessant. Das ist scheinbar, ja. Ja. Entweder da im Jenseits wissen die schon, was passiert, oder die grob vielleicht, oder die wissen quasi, welche Mission man hatte, also was der eigentliche Zweck ist.
Ja, ja, genau.
Weil die einen ja sagen, der ist noch nicht erfüllt, dann müssen sie ihn ja, 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 müssen sie ihn ja kennen.
Das stimmt, ja. Also, das berührt nochmal eine andere Ebene der Nahtoderfahrungen, mit der es wird, jetzt im April wird ein Buch erscheinen, Nahtoderfahrung und Reinkarnation.
Ah. Mh.
Und zwar, ich habe in Nahtodberichten, oder es gibt Nahtodberichte, in denen Menschen mit diesem, in ihrer Nahtoderfahrung mit dem Thema Reinkarnation in Kontakt gekommen sind und darüber berichtet haben. Und ich habe diese Berichte gesammelt und miteinander verglichen. Und in diesen Berichten ist es ja dann so, dass es eine Präexistenz gab, also dass man davon ausgeht, dass man nicht aus dem Nichts geschaffen wurde, wie es jetzt also beispielsweise christlicher Glaube sagt,
ja,
sondern dass man in einer anderen Wirklichkeit gelebt hat, im Jenseits, so mal ganz vereinfacht gesagt, und eine Inkarnation geplant hat. Mhm. Also man hat geplant, und zwar mit anderen Wesen zusammen, mit denen man schon öfter eine Inkarnation geplant hat. die sogenannte Seelenfamilie.
Mhm, davon habe ich schon gehört, ja.
Und wie man die nächste Inkarnation gestalten will und was man dabei lernen möchte und welche Bedingungen man schaffen will, damit dieser Lernprozess gelingen kann. Das ist im Grunde genommen die Formulierung einer Lebensaufgabe. Das heißt also, wenn die Leute in Nahtoderfahrung, denen wird ja nicht gesagt, ja, du warst, manchmal wird ihnen das gesagt. Du hast dir das selber früher mal ausgesucht. Das ja. wird in manchen Nahtoderfahrungen gesagt, aber in der Regel nicht, sondern die werden dann nur daran erinnert an eine Aufgabe, die sie hätten. Und die Wirkung davon ist ja, dass die Menschen sich dann hinterher immer fragen, was ist meine Aufgabe?
Mhm.
Und auf jeden Fall ein gesteigertes Bewusstsein dafür bekommen, dass ihr Leben einen Sinn hat. Und dann lebt man wahrscheinlich bewusster und guckt genauer hin, wie man sich verhält.
Ja. Ja, mich würde es auch trösten, wenn ich wüsste, es gibt eine Reinkarnation, dass wenn so ein Leben auch mal bittere Aspekte hat, dass die vielleicht selbst die einen Sinn haben.
Genau, ja.
Ne?
Die haben insofern, also das ist ein Teil, das kann, könnte, muss nicht, das könnte Teil einer Lebensaufgabe sein, dass man an einer besonderen Herausforderung wachsen und reifen wollte. Dass dieses Ziel nicht ganz abwegig ist, würde ich auch als jemand sagen, ich habe selber den Verlust meiner Frau erlebt und ich habe Leute kennengelernt, die ähnliche Geschichten haben. Ich würde schon sagen, an solchen Herausforderungen kann man menschlich wachsen und sich weiterentwickeln.
Mhm. Ja. Ich hatte auch Verluste. Es ist schwierig. Ja. Im Nachhinein, also man braucht aber Abstand, um das vielleicht zu erkennen.
Genau,
also
das ist recht,
genau. Weil die Trauer ja. echt überwältigend sein kann. Ja,
aber, wenn man drinsteckt, kann man das nicht verstehen.
Ja, das denke ich auch. Deshalb denke ich auch, das macht für mich konzeptionell, schließt es das dann ab, finde ich. Also, dass es so eine Art Feedback gibt immer ja. wieder, ne? Zwischen hier und dort und ich schleife halt einen Diamanten und ich nehme vielleicht erst grobes Papier ja. Das ist halt ein längerer Prozess, wo man dann, ja, die Christen können, vielleicht die Urchristen haben, glaube ich, sogar noch an Reinkarnation geglaubt, aber wenn man mal in den Osten geht, in den asiatischen Ländern, ist das da ja auch üblich. Ne? Zusammen ja. mit dem Karma-Gedanken und so, also ja. dass es eher Kreisläufe sind.
Dass es Kreisläufe sind. Es ist nicht was in Nahtoderfahrungen über die Reinkarnation gesagt wird, deckt sich nicht hundertprozentig mit dem, was zum Beispiel im Buddhismus gesagt wird.
Mhm.
Ne? Also da muss man dann nochmal unterscheiden. Aber das ist ein eigenes Thema.
Ja, genau. Wir waren nämlich, weil vielleicht reden wir nochmal miteinander, ja. weil es gibt ja auch verschiedene kulturelle Nahtoderfahrungen in den Ländern und so. Aber da wollte ich heute nicht hin, weil das ist auch spannend. Genau, Nachtodkontakte und Todesbettvision, da waren wir.
Ja, genau. Ja, genau. Ich habe erklärt, was eine Nahtoderfahrung ist.
Genau, und dann bin ich reingegrätscht mit der Frage, genau, ja.
Ja, ja. Also das Nahtoderfahrung nach einer Reanimation. Und Sterbebettvision, das ist das, worüber Sterbende berichten. Also wenn sie wenn es eine schwere Erkrankung ist und man so nach und nach merkt, man geht auf den Tod zu, dann gibt es vor allen Dingen in den Tagen vor dem Tod einer Person treten vermehrt auch spirituelle Erfahrungen auf. Und zwar in der Form, also relativ häufig sagen dann, die Sterbenden oder Schwerkranken, dass sie Angehörige gesehen haben, verstorbene Angehörige, und eben den Eindruck haben, die sind gekommen, um sie abzuholen. Also das wäre eine Sterbebettvision. Und das kann so weit gehen, also dass unmittelbar vor dem Sterben beispielsweise ein kleines Kind in eine Ecke schaut und Mama ruft und offenbar seine Mutter das sucht, das sieht. Mhm. Oder einen Bericht, den fand ich ganz ein bisschen lustig, den mir jemand geschickt hat, die sagte, mein Onkel war ein erklärter Atheist. Kurz vor seinem Tod hat er freudestrahlend in eine Ecke geschaut und hat Jesus gesagt.
Das auch okay. Noch so ein Zwischensatz. Jesus wird sehr oft gesehen, auch von Muslimen und von allen möglichen und nicht religiösen, die treffen oft Jesus, was auch sehr interessant ist.
Also sie treffen
ist.
Generell religiöse Gestalten. Es gibt Vergleiche zwischen Sterbebettvisionen aus Indien und aus den USA. Das liegt schon länger zurück. Da haben die Inder haben häufiger religiöse Gestalten ihres Glaubens gesehen und die Amerikaner haben dann oft Angehörige gesehen. So, das sind die Sterbebettvisionen. Und die sind auch nicht selten. Also die Prozentsätze schwanken, aber es sind so um die 30% von Sterbenden, wo man das mal versucht hat, systematisch zu erfassen, die solche Erlebnisse haben.
Boah, jeder Dritte? Das ist viel.
Sieht so aus. Man muss, wenn man diese Studien zu Sterbebettvisionen liest, muss man beachten. Normalerweise kann man ja da nicht eine repräsentative Untersuchung machen.
Ja.
Ne? Und es ist so, Sterbende, die reden ja oft darüber, wenn sie im Wachzustand und es ist Besuch da, dann kriegt der Besuch mit, also okay, der sieht jetzt jemand. Wenn aber jemand kommt, ein Arzt, von dem sie denken, der hält das sowieso für Humbug, dann reden die nicht.
Ja.
Ne? Also das ist ja Sterben ist eine hochsensible Phase. Und da kann man sich einfach nicht mit solchen Dingen belasten. Und schweigt dann natürlich, wenn man nicht sicher ist, dass die Person so eine Erfahrung auch würdigen kann. Und deshalb ist es schwer, da verlässliche Zahlen zu bekommen. Aber die, wo es der Prozentsatz am höchsten war, das war wirklich bei etwa 30%. Mhm.
Also kann man fast sagen, das ist eine Norm.
Ja, genau. Das ist nicht, ist kein außergewöhnliches, ganz außergewöhnliches Erlebnis.
Ja, ich glaube, früher war das auch, als die Leute noch zu Hause gestorben sind, hat man das vielleicht sogar noch mehr mitbekommen, weil immer Verwandte da waren, um die zu pflegen.
Ganz genau, ja.
Ja, das muss dann auch schon immer bekannt gewesen sein, ne?
Ja, so ist es, bestimmt. So, und das sind, und dann die Nachtodkontakte, das sind einfach Erlebnisse von Hinterbliebenen. Wenn wir uns mal auf die Begegnungen mit Verstorbenen beschränken, dann sieht man, wie diese Erlebnisformen miteinander verwandt sind. Die Sterbenden, die sehen verstorbene Angehörige, die sie abholen wollen. Die Nahtoderfahrene sehen verstorbene Angehörige, die sie zurückschicken und sagen, du hast noch eine Aufgabe.
Ja.
Die Hinterbliebenen sehen verstorbene Angehörige, die ihnen sagen, mir geht es gut, es ist alles in Ordnung. Das soll heißen, ich lebe auf einer anderen Ebene. Und vielleicht sagen sie auch, wir sehen uns wieder. Also die trösten, das ist immer, es sind unterschiedliche spirituelle Erfahrungen, aber eigentlich ist es die gleiche Erfahrung, die einfach nur angepasst ist auf die jeweilige Situation.
Wünschen diese Leute, die diese Erfahrung machen, wünschen die sich das oder kommt das aus heiterem Himmel? Oder?
Das kommt aus heiterem Himmel. Also wenn wir jetzt, nehmen wir Nachtodkontakte, die Leute sind total perplex. und erstaunt, wenn ihnen das passiert. Mhm. Also es gibt vielleicht auch welche, die sich das gewünscht haben, weil sie wissen, es gibt sowas und die wünschen sich dann, dass das passieren würde. Aber es ist nicht so, dass man das herbei wünschen könnte.
Kann man nicht. Ne? Ich habe mal von meinem verstorbenen Vater zum Beispiel, ich träume manchmal, aber das ist was anderes, ne? Wenn man jemanden im Traum sieht. Das hat nochmal eine andere Qualität, oder, dieser Nachtodkontakt?
Das kommt drauf an. Ich habe einen Aufsatz geschrieben zu Nachtodkontakte in Träumen. Und das heißt, ich habe also Berichte ausgewertet von Betroffenen, die sagen, diese Träume, die ich als Nachtodkontakt empfunden habe, die sind ganz anders als die normalen Träume. Mhm. Und zwar einfach dadurch, die sind viel realistischer, die habe ich so erlebt, als wäre es wirklich geschehen. Und das sind keine Fantasiesituationen, wie sonst in Träumen, sondern das sind eigentlich Begegnungssituationen. Mhm. Also das sind Situationen, die genauso im Tag stattfinden könnten, nur eben, dass sich das Ganze in einem Traum abspielt. Mhm. Also von daher, wenn ich mich frage, es ist nicht jeder Traum von einem Verstorbenen ein Nachtodkontakt.
Aber es kann einer sein.
Es kann einer sein, genau. Mhm. Ja.
Ja, ich... Können die denn auch im Tagbewusstsein auftauchen? Oder was gibt es da so ein Spektrum dann?
Genau, es gibt ein Spektrum. Also Traum ist eine Möglichkeit. Dann gibt es, gibt ein Spektrum, verschiedene Formen. Es gibt Erlebnisse mit Gegenwartsbewusstsein. Das heißt, man sieht den Verstorbenen nicht. Man ist sich aber bewusst, dass er anwesend ist. Mhm. Da kann ich ein sehr... auch berührenden Bericht schildern von einem Freund, dessen Frau gestorben war und wo dann die Beerdigung stattfinden sollte. Der erzählte, dass er den ganzen Tag der Beerdigung das Gefühl hatte, dass seine verstorbene Frau anwesend war. Bei der Beerdigung selber hatte er das Bewusstsein, dass sie neben ihm stand und dass er von ihr so eben Unterstützung, Liebe spürte. Und er sagte, das, was normalerweise einer der schlimmsten Tage meines Lebens hätte sein können, ist dadurch einer der schönsten und glücklichsten Tage gewesen. Weil ich diese Liebe und Freude gespürt habe, die sie ausgestrahlt hat. Und dann sagte er hinterher, kamen Leute und haben gesagt, du bist sehr stark gewesen.
Mhm. Ja, also sein Verhalten hat sich verändert, ne?
Von seinem Verhalten, also das ist so, das hätte man nicht von jemandem erwartet, dessen Frau jetzt gerade beerdigt wird. Und er sagt, nee, ich war nicht stark. Ich habe einfach nur gespürt, die war neben mir und ich habe dieses Glück gespürt, diese Freude gespürt, in der sie ausgestrahlt hat. Mhm.
Kann man dann sagen, dass diese Grenze zum Jenseits so ein bisschen porös ist?
Absolut.
Durch beide Seiten diffundiert immer mal wieder was und sagt nett Hallo? Ja, ne?
Das ist eine gute Formulierung. Die Grenze ist durchlässig. Ja.
Was dann wohl, ich denke, Sie gehen auch von einem sinnhaftigen Universum dann aus, ne? dass das einen Zweck hat, ne?
Ja, ganz genau. Das ist alles, spricht für ein sinnhaftes Universum, das einen Zweck hat.
Ja, das denke ich auch. Ist auch immer wieder beruhigend, sowas zu hören, ja, aber... Das Universum hätte ja auch gestaltet werden können, dass halt nichts dazwischen möglich ist, aber keine Kommunikation, aber ja. Ist es halt, aber auch nur ganz fein und nicht jeder erlebt das.
Ja, genau.
Ich habe auch mal gehört, dass Millionen Menschen müssen Nahtoderfahrungen gemacht haben. Die wenigsten melden sich halt, das muss so verbreitet sein. Dass sich immer noch nicht verstehe, dass, ja, dass das kein Beweis ist. Also ich weiß nicht mehr, was da noch passieren muss. Muss jemand mit seinem Handy ins Himmel gehen und einen 4K-Film aufnehmen und ein Interview mit Jesus machen, damit man es glaubt? Also ich weiß auch nicht, was da erwartet wird dann.
Das würde ja heute auch nicht mehr funktionieren. Das wäre KI.
Also wie soll der Beweis denn bitte schön aussehen? Also da, mir fällt es da schon schwer, einen materiellen Beweis zu liefern. Und trotzdem glaube ich, dass es wahr ist. So, und das ist, glaube ich, kein Widerspruch.
Das Problem ist die Tabuisierung. Es ist so, diese Nachtodkontakte, die sind noch viel häufiger als Nahtoderfahrungen. Mhm. Also wenn wir jetzt Witwer und Witwe nehmen, da gibt es Befragungen, 50% haben einen solchen Nachtodkontakt erlebt.
Wow, das ist viel.
Und von wie vielen Leuten haben Sie das schon gehört? Ne? Also das Problem ist, dass sich keiner traut, darüber zu reden, weil er Angst hat, dass er abgebügelt wird. Und das ist in meinen Augen wirklich das Hauptproblem. Wenn wir das nämlich akzeptieren würden, dass es das gibt, man muss ja gar nicht dran glauben, man müsste einfach nur respektvoll mit diesen Berichten umgehen, mhm, und würdigen, dass das für die Leute ja einen großen Wert gehabt hat. Und wenn das so akzeptiert würde, dann würde man ständig solche Berichte hören. Und dann wüsste man, das ist normal. Und würde natürlich auch eher ein Fragezeichen hinter ein materialistisches Weltbild setzen. Man würde denken, ja gut, vielleicht ist ja was dran. Ja. Also ich finde, mein Bestreben ist eigentlich, dass man endlich mal von dieser Beweisdiskussion wegkommt. Ja. Es geht nicht nur darum oder nicht in erster Linie darum, dem anderen zu beweisen, dass das war jetzt eine Jenseitserfahrung oder das ist eine Halluzination, sondern die Erlebnisse zuzulassen, zu würdigen, zu sehen, dass die doch anscheinend, wenn sie so oft vorkommen, zu Menschen dazugehören, mhm, und dass sie eine Funktion haben. Und welche Funktion die haben, das sieht man ja, wenn man mit den Leuten redet.
Ich glaube, das würde die Welt... Sehr wahrscheinlich wären wir nicht mehr so produktiv dann am Ende und würden sehr wahrscheinlich andere Werte entwickeln. Ja, sehr wahrscheinlich, genau, in meinen Augen bessere Werte. Ja. Und man wäre vielleicht auch dazu gezwungen, sich mit den Konsequenzen seines Handels auseinanderzusetzen, weil dann eben, ja, nicht alles vorbei ist. Das hat ja auch eine ganz große ethische Dimension. Ich kann dann eben nicht mehr rücksichtslos ausbeuten, ja, und Menschen schlecht behandeln, weil die nicht sterben für immer und ich auch nicht. Man sieht sich, genau, wieder. Genau. Ja. Ja, genau. Und das wäre super, wenn das so wäre. Dann wären die Leute vielleicht auch liebevoller miteinander oder, ne, das, ja, das, genau, ja eigentlich das Ziel sein muss. Das ist, denke ich mal, auch ihr Ziel dann am Ende. Ich meine auch, ja, ihr Beruf, ja, sie helfen ja Menschen innerlich, sie wollen der Seele ja des Menschen helfen dadurch, durch Gespräche. Genau. Na, ja. Mhm. Was eine super Sache ist. Ja, kommen wir langsam zum Schluss. Gibt's, wo führt die Forschung hin? Was meinen Sie, wo wird die hingehen?
Also natürlich sind auf dem naturwissenschaftlichen Feld schon offene Fragen, die man, also ich glaube, da werden immer Fragen offen bleiben. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass manche Leute glauben, die Wissenschaft wird die Lösung präsentieren. Die Wissenschaft wird die Lösung nicht präsentieren. Man kann bestimmte Fragen kann man wahrscheinlich schon noch näher kommen, wie zum Beispiel diesen außerkörperlichen Erfahrungen. Mhm. Eigentlich wissen wir von diesen Erlebnissen, dass es die gibt und dass die echt sind. Aber für einen wissenschaftlichen Beweis reicht das natürlich nicht aus. Da hätte man es gerne, wenn man an jedem Ort in der Welt ein Experiment machen könnte, das dann eben das gleiche Ergebnis das bestätigt, ne, die Echtheit dieser Erfahrung.
Ja, ja.
Reproduzierbarkeit, das kann man nicht machen.
Ja.
Also, aber natürlich, es wäre schön, wenn man da noch einen Schritt weiter käme. Ich sehe aber die Bedeutung mehr in dem, was wir zuletzt besprochen haben. Mein Anliegen ist es, deutlich zu machen, dass es eine spirituelle Natur des Menschen gibt, dass diese Erlebnisse dafür sprechen und dass diese spirituelle Natur zum Beispiel ganz viel mit einem Bewusstsein von Verbundenheit zu tun hat. Und dieses Misstrauen gegenüber Spiritualität und spirituellen Phänomenen, ja, das, ich verstehe, wo das herkommt. Also es gibt schon eine etwas schräge Esoterik. Einerseits, es gibt Religionen, die viel Schaden angerichtet haben auf der anderen Seite. Ja. Aber wenn man jetzt gerade diese spirituellen Erfahrungen, über die wir gesprochen haben, nimmt, dann kann man auch sehen, wo das der gesunde Anteil von der Spiritualität liegt. Und man erlebt, wenn ich Menschen zuhöre, die solche Erfahrungen gemacht haben, dann ist das in meinen Augen so, als würde ich der Geburt religiöser Überzeugungen und spiritueller Erfahrungen im Erleben von Menschen beiwohnen. Mhm. Religionen sind immer schon geschichtlich, da waren oft auch spirituelle Erfahrungen am Anfang. Aber die sind geschichtlich geprägt, geformt, zum Teil auch deformiert in manchen Aspekten, wenn ich so an den Fundamentalismus denke.
Ja.
Aber in diesen Erfahrungen sieht man, da ist was im Menschen drin, was sich einen Ausdruck verschaffen will, was zu ihm gehört. Und mein Bestreben ist es, dafür zu kämpfen, dass das anerkannt wird, unabhängig, und dass man diese Beweiserei mal beiseite legt. Das ist wichtig, kann man drüber reden, soll man drüber reden, aber wir müssen erst mal schauen, was haben wir. Und wir haben, das ist eine Gemeinsamkeit aller Menschen, und wenn wir uns auf dieser Ebene verstehen, verändert sich, so wie Sie das ja auch gesagt haben, würde sich ganz viel verändern.
Ja. Ich denke genau dasselbe. Tolles Schlusswort. Ja, lieber Dr. Joachim Nicolai, war ein super Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Jo, ich danke auch. Fand auch ein sehr schönes Gespräch.
Danke.
Danke.
Und an die Zuhörer auch vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.